Wir sind gerade in den Sommerferien beim Galaterbrief. Wir sind jetzt beim 4. Kapitel angekommen und wir haben uns ganz bewusst entschieden, wir predigen den Galaterbrief durch. Ein Kapitel nach dem anderen. Und so wollen wir heute uns mit dem 4. Kapitel auseinandersetzen. Und bevor wir zum 4. Kapitel kommen, schauen wir erst nochmal einen kurzen Filmclip, nochmal eine Einleitung zum Galaterbrief, damit wir eine Grundidee haben. Und ich muss denn nicht alles von vorne nochmal erklären, dann ist ja schon die meiste Zeit wieder weg. Von daher erstmal Film ab, die kurze Einleitung. Ich habe ganz bewusst nur die Einleitung gezeigt, dann geht's weiter mit den einzelnen Kapiteln, aber die wiederholen wir nicht, die könnt ihr im Internet nachhören, da sind ja die einzelnen Predigten zu hören. Und ich möchte nochmal ganz kurz auf letzten Sonntag eingehen, hatten wir das Kapitel 3, habe ich gepredigt, und eine Sache, die ist mir nochmal auf dem Herzen gewesen, ja, dieses Halten des Gesetzes. In Kapitel 3 wird das so deutlich. Ja, sie haben sich entschieden, sie wollen durch die Beschneidung ausdrücken, ja, wir müssen auch mindestens Teile vom Gesetz halten oder das eigentliche Gesetz. Was war das Gesetz damals für die Juden? Das waren nicht nur die 10 Gebote, sondern das waren noch ein paar mehr. Ich habe das letzten Sonntag gesagt, 613 Mitzvot. 613 Gebote und Verbote, und die gliederten sich in 248 Gebote und 365 Verbote. 365 Verbote, für jeden Tag ein Verbot, aber du musst alle 365 jeden Tag halten. Ey, schön, oder? Das ist doch Leben in der Freiheit, oder? Nee, also ganz ehrlich, ich finde das zu anstrengend. Habe ich keinen Bock drauf. Und Paulus sagt, Leute, das müsst ihr auch nicht. Das ist nicht der Ansatz, wie das Leben mit Gott funktioniert. Und so haben wir in Kapitel 3 folgende Punkte betrachtet. Es ist wichtig, dass wir wissen, woher wir kommen, wozu wir leben. Und wenn wir wissen, woher wir kommen, wozu wir leben, das hilft uns, dass wir den Alltag gestalten können. Wie funktioniert das Leben mit Gott? Das Zweite, der Heilige Geist möchte uns zeigen, wo wir immer noch nach dem Gesetz leben, versuchen, diese Gebote einzuhalten, wo wir noch immer versuchen, durch das Halten und das Tun von Gesetzen das zu ersetzen, was Gott eigentlich für uns hat, nämlich Beziehung. Gott möchte, dass wir leben aus Beziehung und nicht aus dem Halten von Geboten oder Gesetzen. Und das Letzte, der Heilige Geist möchte uns zeigen, wo wir immer noch Sklaven sind. Paulus ist eingegangen auf die Zeit der Israeliten, wie sie in Ägypten Sklaven waren und wie sie dann befreit wurden. Sie waren in ihrem Kopf und in ihrem Herzen immer noch Sklaven. Und sie haben gelebt wie Sklaven. Sie waren nicht frei. Und ich habe dargestellt, dass es uns heute noch genauso gehen kann. Dass wir heute noch in diesem Sklaventum leben können. Aber das will ich jetzt nicht nochmal alles wieder predigen. Das war nun die kurze Zusammenfassung. Bevor ich nun zum Kapitel 4 komme, noch eine kurze Begebenheit wieder aus unserem Urlaub. Ich habe erzählt, dass wir unterwegs waren und die Pleite mit dem Reifen hatten. Letzte Woche von erzählt. Und als wir dann angekommen waren, mit dem Hafenmeister ins Gespräch gekommen bin, dann fragte der Hafenmeister mich, na, wie lange sind Sie denn unterwegs? Und ich sage, ach, nur 7 Tage, wir haben nicht mehr Zeit. Da lächelte er mich an und meinte, wir haben alle gleich viel Zeit. Und da habe ich gedacht, stimmt eigentlich, oder? Wir haben alle gleich viel Zeit. Ist nur die Frage, wie ich meine Prioritäten setze. Ist nur die Frage, wie ich das ganz praktisch mache. Und kennt ihr das nicht auch? Wir haben alle das Empfinden, wir haben zu wenig Zeit. Und doch haben wir alle gleich viel Zeit. Wie oft sage auch ich, dazu habe ich keine Zeit. Wäre es nicht besser zu sagen, dazu will ich mir keine Zeit nehmen? Ja, wir wollen niemanden verletzen. Ja, ich weiß. Aber wäre es nicht ehrlicher, den richtigen Weg zu gehen? Mich hat das inspiriert, weil wir kommen gleich zu dem im vierten Kapitel, wo es auch um die Zeit geht. Jesus, als die Zeit erfüllt war, kam auf diese Erde. Lesen wir gleich. Er hat sich aus der Zeitlosigkeit, die Ewigkeit ist zeitlos, er hat sich aus der Zeitlosigkeit auf die Erde gemacht und ist in der Zeit angekommen und hat 33 Jahre Zeit für uns investiert. Er hat 33 Jahre sich Zeit genommen für uns Menschen. Wozu? Er wollte uns den Vater zeigen. Das war der Kerngedanke. Er wollte uns den Vater zeigen. Er wollte uns zeigen, wie man Beziehung zum Vater hat, weil das hatten die Juden damals nicht mehr. Sie haben nur Gesetze erfüllt. Sie haben Religion gelebt. Und deswegen, lass uns jetzt mal lesen. Ich lese wieder aus der Willkommen daheim, Galater 4, 1 bis 7. Vielleicht macht das folgende Beispiel dies noch klarer. Stellt euch einen Großgrundbesitzer vor, der einen Sohn hat, selbst aber schon früh verstirbt. Solange der Erbe noch unmündig ist, wird er auf dem Hof seines Vaters nicht anders behandelt als die Kinder der Sklaven, obwohl er doch eigentlich der Besitzer des riesigen Anwesens ist. Sein Vater hat Vormunde und Verwalter eingesetzt, die dem Erben sagen, was er zu tun hat, und zwar bis zu dem Tag, den sein Vater festgesetzt hat. Das ist auch die Situation, in der wir uns befinden. Solange wir unmündig waren, schrieb man uns wie Sklaven jeden Schritt vor. Auch die äußeren Umstände zeigten uns Tag für Tag, wie abhängig wir von allem waren. Doch dann kam für uns der große Tag. Eine andere Übersetzung sagt hier, das habe ich in Klammern genommen, als die Zeit erfüllt war. Dann kam der große Tag. Gott sandte seinen Sohn, der von einer Frau geboren wurde und sich dem Gesetz unterordnete, um die zu befreien, die unter der Vormundschaft eines gnadenlosen Gesetzes litten. Und das alles, weil wir endlich unsere Position als Kinder unseres Vaters und Erben seines Besitzers eingesetzt werden sollen. Das alles, damit wir eingesetzt werden als Kinder und Erben. Ist das nicht der Hammer? Es geht noch weiter. Ihr könnt selbst nachprüfen, dass ihr euer Erbe angetreten habt, denn Gott hat den Geist seines Sohnes in unser Herzen gegeben, der uns Gott auf unfassbare Weise anbeten lässt. Abba, Papa. Daher seid ihr nicht mehr Sklaven, ihr steht auch nicht mehr unter irgendeiner Vormundschaft, sondern seid Töchter oder Sohn Gottes. Damit aber steht euch auch das gesamte Erbe zu, das Gott uns versprochen hat. Hey, geniale Verse. Wir müssen sie in der Tiefe unseres Herzens auch verstehen. Paulus macht deutlich in diesem Text, dass es ihm so wichtig ist, dass wir anfangen, Beziehungen zu leben. Es geht um Beziehungen. Und immer wenn wir mit Gott versuchen, in Kontakt zu treten, aber nicht auf Beziehungsebene, sondern durch religiöse Praktiken, dann bedeutet das, dass wir immer noch in der Sklaverei leben. Alle, die nicht in Beziehung zu Gott leben, leben in der Sklaverei. Das sind harte Worte. Aber das ist die Realität. Das ist das, wie es ist. Und Gott hat sich in seinem Sohn Jesus Christus auf den Weg gemacht. Und hat gesagt, ich selber muss das Problem der Sklaverei auf der Erde lösen. Ja, er hatte seinem Volk, seinem auserwählten Volk, Gesetze gegeben, damit sie eine Idee hatten, woran sie sich halten sollen. Aber eigentlich war immer sein Traum gewesen, dass sie aus Beziehung zu ihm lebten und nicht sich an diese Gesetze halten müssen. Weil aus der Beziehung heraus wäre es leichter gewesen. Das war die Idee und das ist die Idee bis heute. Und der Grundgedanke dafür ist, so wie es hier beschrieben wurde in diesem Bild, dass sie Kinder werden, dass sie nicht mehr zwar grundsätzlich vielleicht sogar Erben sind, aber leben wie Sklaven. Ich finde dieses Bild ein ganz tolles Bild, was uns hilft, immer wenn wir noch nicht eingesetzt sind, immer wenn wir noch nicht an diesen Tag gekommen sind, wo wir eine Entscheidung für Jesus Christus getroffen haben. Immer dann leben wir in dieser Art und Weise unser Leben, was nicht in der Beziehung mit Gott ist. Jetzt kommt der Punkt, Gott möchte, dass wir eine tiefe Herzenserkenntnis haben, dass wir Kinder Gottes sind. Er sagt, der Heilige Geist ist in unser Leben gekommen, um uns das zu offenbaren. Du und ich, wenn wir Jesus Christus in unser Leben eingeladen haben, wir dürfen Kinder Gottes sein. Bedeutet aber, dass wir auch einen Vater im Himmel haben. Weil ein Kind ohne die Eltern ist schlecht. Jetzt ist das Spannende, und da mag ich euch bitten, dass ihr mal als erstes drüber nachdenkt. Oft erlebe ich, dass Menschen eine einfache Beziehung, einen einfachen Draht zu Jesus haben. Das ist für viele einfach, weil sie sagen, naja, Jesus, der ist für mich am Kreuz gestorben. Jesus ist ein Freund von mir. Jesus ist ein Bruder von mir. Irgendwie habe ich mit dem so einen ganz einfachen Draht. Aber ganz viele Menschen erlebe ich im Gespräch, die sagen, ja, so der Vater, was soll ich denn mit dem? Mit dem habe ich irgendwie, da finde ich keinen Draht zu dem. Ich habe schon oft darüber hier geredet, aber ich bin nicht müde, weil der Text es mir jetzt so schön vorgibt, nochmal darüber zu reden. Wisst ihr, in der Regel ist es so, dass die Umstände unseres Lebens, eine schwierige Vaterbeziehung, dazu geführt hat, dass wir Gott Vater mit dem Bild unseres schwierigen Vaterbildes aus unserem persönlichen Erleben anschauen. Naja, und dann, je nachdem, wie deine Beziehung zu deinem natürlichen Vater war, ist dein Bild deine Beziehung zu Gott Vater. Schwierig bei der ganzen Geschichte ist weiterhin, jeder Vater ist eigentlich dafür da, dass er eine bestimmte Rolle in unserem Leben als Kind spielt, dass er eine Verantwortung hat, was er in uns Kindern, wie soll ich es ausdrücken, was er entstehen lassen soll. Ich mag es mal in Worten fassen. Der irdische Vater ist eigentlich in der Aufgabe, dass er in uns Kindern das Gefühl von Sicherheit, Schutz und Identität hervorbringen soll. Wir sollen uns sicher fühlen in seiner Gegenwart und wissen dürfen, wenn irgendwas nicht funktioniert, Papa ist da. Papa kümmert sich. Ein Gefühl der Identität. Papa ist nicht nur da. Papa glaubt an mich. Der ist fest davon überzeugt, dass ich der allerbeste Junge bin auf dieser Welt. Und bei den Schwestern, ich habe ja genug davon, bei denen war es, dass sie die allerbesten Töchter sind, die es auf dieser Welt gibt. Wisst ihr, das ist eigentlich das, was Gottes Idee für den Vater ist. Den Kindern ein Gefühl von Sicherheit, von Schutz und Identität zu geben. Und wisst ihr, mein Erleben ist, dass ganz viele das in ihrem Leben nie erlebt haben. Sie sind aufgewachsen mit einem Vater, der ihnen all das nicht geben konnte. Und ich kenne Menschen, die bis ins hohe Alter versuchen, ihrem alten, greisen Vater noch zu zeigen, wie toll sie sind, weil der Vater es nie wahrgenommen hat. Was ist das für ein Leben, wo du bis in dein eigenes hohes Alter noch versuchen musst, deinem Vater zu zeigen, ich bin gut, ich bin wertvoll. Nun sieh's doch endlich, nimm's doch endlich mal wahr. Und was machen solche Menschen für Dinge? Wisst ihr, Gottes Idee ist, wenn wir solche Vaterschaftsbeziehungen haben, die so desolat waren oder sind, er möchte sich uns offenbaren als der Vater, der er wirklich ist. Er möchte diese Rolle einnehmen. Und er möchte, dass du ihn wahrnimmst, ihn erkennst mit einer Herzensbeziehung als diesen liebenden Vater, der er wirklich ist. Weil er liebt dich wirklich. Und er will für dich das Allerbeste. Er möchte nicht, dass du dein Leben mit Angst zu versagen leben musst, mit dem Leben, in deinem Leben immer Angst hast, nicht genug zu sein, nicht genug zu haben, Angst davor hast, Fehler zu machen. Das sind die Folgen, wenn wir keinen Vater haben. Zumindest keinen Vater, der uns das in einer guten Art und Weise rüberbringt. Und da, wo das nicht der Fall ist, möchte Gott diese Rolle einnehmen. Gott, Vater, diese Rolle einnehmen, so dass du leben darfst als Kind Gottes, als Christ, in der tiefen Sicherheit, in der Geborgenheit, und du wissen darfst, ich bin anerkannt, ich bin gut so, ich habe eine Identität, ich bin jemand. Ich bin Kind des höchsten Gottes. Und stellt euch mal vor, was das bedeutet. Wenn wir das wirklich wissen würden, nicht nur so ein bisschen im Kopf, sondern wenn das tief verwurzelt wäre in unserem Herzen, wir könnten ganz anders leben. Wir würden ganz viele Dummheiten, die wir machen, nicht mehr machen müssen. Weil wir als tief geborgenes Kind mit einer Sicherheit, wer wir sind, mit der Sicherheit, Gott meint es gut mit uns, er kümmert sich, er sieht uns, er ist für uns da, leben könnten. Diese Impulse, die wir gehört haben im Rahmen der Lobpreiszeit, sie haben das genau ausgedrückt. Gott redet zu uns, er kümmert sich. Er sagt dir, ich versorge dich, ich kümmere mich, ich liebe dich. Und wisst ihr, was er dann noch für uns hat? Er hat ein Erbe für uns. Wisst ihr, was das für ein Erbe ist? Alles, was Gott gehört, hat er dir als Erbschaft gegeben. Jetzt ist das Problem, wenn ein Erbe die Erbschaft nicht antritt, weil er sich das nicht vorstellen kann, dann hat er nicht viel davon. Der letzte Vers. Damit aber steht euch das gesamte Erbe zu, das Gott uns versprochen hat. Also ich glaube, das dürfte reichen für unsere Belange, oder? Das müsste doch ausreichen für jeden von uns hier. Und für alle Christen auf der Welt reicht es auch noch. Also, ich mag dich herausfordern, lass dich auf diesen Prozess neu ein. Aber es steht noch mehr in dem Text drin, deswegen mache ich jetzt weiter. Aber jetzt gibt es den einen oder anderen, der mag so in seinem Herzen denken, Joe, ich weiß, das ist diese Vatergeschichte, ne? Dieses Gefühlsduselei, ich bin so ein ganz rationaler Mensch. Also ich habe nun mal nicht diese Gefühle und ach weißt du, ich brauche das auch nicht. Mal ganz ehrlich, es geht nicht in erster Linie um Gefühle. Es geht in erster Linie um eine tiefe Sicherheit, wer der Vater wirklich ist. Und jetzt wollen wir mal gucken, wer hat eigentlich hier diese Verse geschrieben? Was war denn der Paulus für ein Typ? Der Paulus, ich nenne ihn gern den Kopfkönig der Theologie. Hey, der hat da richtig was drin gehabt, ne? Der war Theologe durch und durch. Der war in der Ausbildung, hat er die beste Ausbildung genossen, die es zur damaligen Zeit gab. Und was hat er dann gemacht? Er hat das, wo er von überzeugt war, mit Radikalität umgesetzt, wie kaum ein anderer. Und er war damals davon überzeugt, die Christen, die gehen den verkehrten Weg, die müssen wir verfolgen. Und so hat er in seiner Radikalität dafür gesorgt, dass möglichst viele von denen verfolgt und umgebracht wurden. Also bei Paulus können wir eins sicher sagen. Paulus ist kein gefühlsduseliger Mensch gewesen. Oder? Er war brillanter Denker. Und dieser brillante Denker hat Folgendes erkannt. Wir müssen eine Erkenntnis der Vaterschaft Gottes haben. Hat nichts mit Gefühlsduselei zu tun. Aber wir müssen in unserem Herzen begreifen, wer Gott Vater ist. Weil Jesus ist auf die Erde gekommen, um den Vater zu zeigen. Nicht um sich selber groß zu machen. Und das ist ganz wichtig. Lebe ich in dieser Beziehung zu dem liebenden Vater Gott oder lebe ich immer noch als Sklave und Diener eines in meinem Kopf bestehenden fordernden Gottes? Das Zweite musst du nicht. Du darfst leben in Sohn- oder Tochterschaft, in Kindschaft zum liebenden Vater Gott. Ich möchte weiterlesen. Galater 4 ab Vers 8. Erinnert euch daran, wie ihr damals, als ihr Gott noch nicht kanntet, euren Göttern dienen musstet, die ja in Wirklichkeit nicht einmal Götter waren. Jetzt aber habt ihr Gott kennengelernt, oder ich sollte vielleicht besser sagen, Gott hat euch als seine Kinder angenommen. Und ausgerechnet jetzt wollt ihr wieder zu den schwachen und armseligen religiösen Vorstellungen zurückkehren, um euer Leben von ihnen beherrschen zu lassen. Wollt ihr allen Ernstes wieder anfangen, alle möglichen heiligen und unheiligen Zeiten zu beachten oder danach zu leben, als seien bestimmte Tage, Monate und Jahre für euer Leben mit Gott wichtiger als alle andere? Klare Worte, oder? Ganz eindeutig. Hört auf mit so einem Schmarrn, dass ihr irgendwelche Tage oder was auch immer halten wollt, um Gott zu gefallen. Das interessiert den nicht. Ihn interessiert Beziehung. Und aus der Beziehung heraus wird er dir helfen, die Dinge gut und richtig zu machen. Und aus der Beziehung heraus dürfen wir leben. Und dann müssen wir nicht durch das Richtige machen irgendwas verdienen, sondern wir haben Identität als Kind. Naja, und ich weiß nicht, wie das bei euch als Kinder war. Also ich habe ganz sicher alles richtig gemacht. Ihr guckt ungläubig? Ja, kann ich verstehen. Ihr müsst mal meine Geschwister fragen. Oder meine Eltern. Mein Vater könnt ihr noch fragen. Nein, ich habe nicht alles richtig gemacht. Wir haben einen Haufen Müll gemacht. Also wirklich, wenn wir das zusammenzählen würden, heieieiei. Aber wisst ihr, ich war und bin, trotz dem Ganzen, was ich verkehrt gemacht habe, immer noch Kind meines Vaters. Das ist geblieben. Und ihr könnt ihn heute fragen, er liebt mich immer noch. Und ich bin immer noch Kind. Wie viel mehr ist das bei unserem himmlischen Vater? Da kannst du Dinge verkehrt machen und er liebt dich immer noch. Es geht nicht um das, was du richtig oder verkehrt machst. Es geht darum, dass du in der Beziehung zu ihm lebst. Letzten Sonntag habe ich ausführlich über diese Dinge gesprochen. Das will ich nicht nochmal machen, obwohl ich da Lust dran hätte. Aber wir lesen weiter und wir gucken, was kommt als Nächstes. Als Nächstes kommt in unserem Kapitel etwas, was ich sehr interessant finde, was man aber eigentlich gar nicht dazu ordnen würde. Es geht nämlich im nächsten Kapitel um Krankheit. Was hat denn jetzt Krankheit mit unserem Thema zu tun? Das habe ich mich auch erstmal gefragt. Was hat es damit zu tun? Wir haben das in der Einführung gesehen. Diese religiösen Lehrer, die nach Galatien kamen, die haben ausgedrückt, hey, der Paulus, dem könnt ihr gar nicht vertrauen. Der Paulus, das ist so ein Typ gewesen, der hat allen möglichen Schmarrn erzählt, aber also vergiss das einfach. Die haben versucht, seine Autorität zu untergraben. Und jetzt kommt Paulus und versucht den Galatern deutlich zu machen, schaut doch mal, erinnert euch doch mal an das erste Mal, als ich zu euch gekommen bin. Ich war krank. Und mit meiner Krankheit hätte man doch eigentlich in der Art und Weise, wie ich krank war, ist ja in der damaligen Kultur, hat ja Krankheit immer ein Stigma mit sich gebracht. Vielleicht heute immer noch, aber damals ganz schwer. Und mit diesem Stigma hätte man eigentlich erwarten müssen, naja, also so ein Lehrer Gottes, der krank durch die Gegend rennt, das kannst du ja nun wirklich vergessen, ne? Und Paulus macht deutlich, schaut mal, ihr seid doch ganz anders mit mir umgegangen. Lass uns das nochmal lesen. Galater 4, 11 bis 16. Wisst ihr, was ich ehrlich befürchte? Es könnte tatsächlich sein, dass mein ganzer Einsatz für euch völlig umsonst war. Meine Schwestern und Brüder, ich bitte euch, werdet doch wie ich, so wie ich damals auch einer von euch geworden bin. Erinnert euch, ihr habt mir bisher noch nie Schwierigkeiten gemacht. Als ich das erste Mal zu euch kam und euch die frohe Botschaft brachte, war ich sehr krank. Und ihr musstet der Versuchung widerstehen, mich wegen dieser Krankheit zu verachten und abzulehnen. Aber ihr habt das Gegenteil getan. Ihr habt mich wie ein Engel Gottes angenommen. Nein, was sage ich? Wie Christus Jesus habt ihr mich angenommen. Was ist passiert? Wo sind eure Freude und Begeisterung hin? Ihr hättet euch die Augen ausgerissen, um sie mir zu geben und dadurch irgendwie zu helfen. Bin ich jetzt euer Feind geworden, weil ich versuche, euch die Wahrheit zu sagen? Dieser Text, ich finde ihn sehr kostbar, weil Paulus hier einen super pragmatischen Umgang mit Krankheit hat. Wir alle müssen mit Krankheit umgehen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon gemerkt habt, aber auch an Christen geht Krankheit nicht vorbei. Hat das irgendjemand noch nicht gemerkt? Also ich kenne das sehr wohl. Auch wir als Gemeinde müssen einen Umgang finden. Wie gehen wir damit um? Wie gelingt es uns, in der richtigen Art und Weise mit unserer eigenen, aber auch mit der Krankheit von anderen umzugehen und ganz besonders mit Menschen, die chronisch krank sind? Und ich habe festgestellt, es gibt zwei Lager. Die einen Christen, die keine Heilung mehr erwarten. Meistens haben sie schlechte Erfahrungen gemacht, haben gebetet, es ist nichts passiert. Und irgendwann haben sie gesagt, naja, Gott heilt ja heute so oder so nicht mehr. Kann man ja auch nicht erwarten, ist doch irgendwas von damals. Und sie haben null Erwartungen an Heilung. Und darf ich euch was sagen? Die werden auch nicht enttäuscht. Ist doch ganz einfach, oder? Wenn du nicht erwartest, dass du Heilung erlebst, wirst du auch nicht enttäuscht werden. So, dann gibt es aber die zweite Kategorie. Das sind die Christen, die fester Überzeugung sind, dass Gott heute noch heilt und dass er jeden heilen will. Spannende Geschichte. Bei diesen beiden Lagern haben wir natürlich einen unterschiedlichen Umgang. Wie wir mit unserer eigenen Krankheit, aber auch mit der Krankheit von anderen umgehen. Und das finde ich sehr interessant, wie das ist. Paulus berichtet davon, wie die Galater mit Krankheit umgegangen sind. Paulus war offensichtlich krank, auch wenn wir das nicht wahrhaben wollen. So ein Mann Gottes wie er, der kann doch nicht krank sein. Die Bibel berichtet davon, dass das war. Brauchen wir gar nicht viel drum herum reden. Man kann jetzt darüber rätseln, welche Krankheit er hatte. Ja, da gibt es denn Gedanken, es könnte was mit seinen Augen zu tun haben. Ich will es nicht weiter ausführen. Die Indizien gehen in die Richtung, aber müssen wir ja nicht wissen, wenn es die Bibel nicht explizit schreibt. Aber er war offensichtlich schwer krank. Wie sind die Galater mit umgegangen, mit diesem schwerkranken Paulus, der noch dazu ihnen Lehre brachte, Wort Gottes brachte? Paulus berichtet, sie haben ihm mit Liebe, mit Leidenschaft, mit Begeisterung, ja, sie sind ihm wie Jesus selber begegnet. Ist es nicht stark? Sie haben ihn nicht verachtet. Sie haben ihm nicht gesagt, na Paulus, also eigentlich, na, da muss wohl noch Sünde in deinem Leben sein. Wird hier zumindest nicht berichtet. Sie sind ihm offensichtlich mit einer ganz anderen Art und Weise begegnet. Mit einer großen Haltung der Wertschätzung, der Liebe. Und darf ich uns was sagen? Ich bin sehr dankbar, dass auch wir als Gemeinde einen guten Umgang damit gefunden haben. Ich empfinde, wir haben einen guten Umgang gefunden mit Krankheit, mit kranken Menschen in unserer Mitte, mit chronischen Kranken. Und doch habe ich den Mut, ganz persönlich hineinzufragen. Wie siehst du ganz persönlich das? Weil ich schon glaube, dass der eine oder andere immer noch eine sehr klare, festgesetzte Meinung hat, die dann ab und zu mal durchblitzt. Und je nachdem, in welchem Lager du bist, wo dann doch rauskommt, naja, also wenn da jemand wirklich so lang krank ist, ne, da muss doch schon wohl noch irgendwas da sein. Wie sieht das eigentlich? Hast du wirklich mal geforscht wegen der Sünde? Darf ich euch was sagen? Die Kranken, wenn sie eins machen, sie möchten gern wissen, wo ihre Krankheit herkommt. Und jeder kranke Christ bittet Gott, dass er ihm Offenbarung gibt. Über alles, was irgendwo Ursache sein könnte. Ich glaube, wir müssen das nicht noch tun. Es sei denn, der Heilige Geist hat uns explizit ein Wort der Erkenntnis gegeben, wo wir helfen können. Aber dann bitte in der richtigen Art und Weise es anbringen. Ansonsten haben wir den Mut, trotz mancher Hilflosigkeit einfach nur Trost zu schenken und Hilfe anzubieten unseren kranken Geschwistern, einfach für sie da zu sein. Oder für andere, die jeden Glauben aufgegeben haben. Magst du Mut haben, neu für Kranke zu beten, auch für dich selber vielleicht zu beten, auch wenn du nicht gleich siehst, dass Heilung kommt? Einfach voller Glauben weiter zu beten, ohne Ergebnisse sehen zu müssen? Vertrauen, dass Gott es trotzdem gut mit uns meint, auch wenn wir in Not sind, Krankheit haben, Gott meint es trotzdem gut mit uns. Ich mag euch Mut machen, ich mag uns Mut machen. Lasst uns doch einen ganz pragmatischen Weg damit finden, wie wir mit Krankheit und Heilung umgehen. Wisst ihr, wie Paulus das gemacht hat? Wir können das im Timotheus lesen. Ich finde das so schön, so ganz einfach. Er schreibt dann Timotheus seinen Auszubildenden, 1. Timotheus 5, 23, trink nicht nur Wasser, du sollst wegen deines Magens auch ein wenig Wein trinken, weil du so oft krank bist. Das ist ein ganz pragmatischer Ansatz, oder? Also ich finde den außerdem sehr gut. Ich trinke auch viel Wasser, aber ein Gläschen Wein darf dann auch sein. Nur bei mir hat es einen anderen Grund. Ich habe keine Magenprobleme, Gott sei Dank. Aber mal ganz ehrlich, Paulus hätte ja eigentlich mal einen anderen Rat geben können. Er hätte doch eigentlich sagen können, du mein lieber Timotheus, du solltest mal ein bisschen mehr beten. Ne? Bete doch mal für deinen Magen, dann wird dann alles wieder gut. Nee, warum macht er das nicht? Weil er ein ganz pragmatischer Mensch ist. In der damaligen Zeit war bakteriell verschmutztes Wasser das Hauptproblem. Die hatten keine Reinigungsmöglichkeiten, wie wir sie heute haben. Und wie konnte man dem begegnen, indem man einfach das Wasser mit Alkohol vermischte und somit einen Teil der Bakterien in den Griff bekam? Ein ganz schlichter, einfacher, pragmatischer Weg. Darf ich uns mal sagen, dass manches von unseren Krankheiten nicht unser Problem wäre, wenn wir einen pragmatischen Ansatz hätten? Jetzt rede ich zu denen, die, wie ich, einfach ein bisschen mehr auf ihre Ernährung achten könnten, vielleicht ein bisschen mehr Sport treiben könnten, vielleicht mal gucken, was wir so alles an Junkfood in uns reinstopfen. Ich glaube, Gott hat eine gute Idee für uns, auch für unseren Körper. Aber darauf gehe ich jetzt nicht näher ein. Das sollte reichen, dass jeder mal für sich selber nachdenken darf. Und Paulus, so pragmatisch wie er war, der scheint ja offensichtlich nicht besonders viel Glauben an übernatürliche Heilung gehabt zu haben. Ja, also dann hätte er ja wenigstens dem Timotheus so ein bisschen was Knackigeres rübergebracht, ne? So ein ermutigendes Wort und dann wäre er gesund gewesen. Ist Paulus tatsächlich jemand gewesen, der nicht an übernatürliche Heilung glaubte? Lass uns mal lesen, was die Apostelgeschichte dazu hergibt. Apostelgeschichte 19, ab Vers 11. Gott verlieh Paulus die Kraft, ungewöhnliche Wunder zu bewirken. Wenn man zum Beispiel Tücher oder Kleidungsstücke, die seine Haut berührt hatten, Kranken auflegte, wurden sie gesund. Und wenn sie von bösen Geistern besessen waren, fuhren diese aus ihnen aus. Einige Juden, die von Ort zu Ort zogen und böse Geister austrieben, versuchten ebenfalls den Namen von Jesus, dem Herrn, für sich einzusetzen. Sie gebrauchten dabei die Formel, ich gebiete dir durch Jesus, den Paulus predigt, fahre aus. Also mal ganz ehrlich, ja? Paulus war uns, was übernatürliche Heilung betrifft, aber um Meilen voraus. Da brauchen wir gar nicht drüber nachdenken. Dieser Mann, der voller Glauben war, der Wunder erlebt hat, wo ein Schweißtuch ausgereicht hat, dass die Menschen gesund wurden, dem brauchen wir nicht nachsagen, er wüsste nichts über übernatürliche Heilung. Da müssen wir mal nachdenken, was wir wissen. Also, wir dürfen einen ganz einfachen, schlichten Umgang finden. Ein Umgang, wo wir erwarten, dass Gott auch heute noch übernatürlich heilt, dass er heute noch Wunder tut, dass er heute noch jeden heilen möchte. Und lasst uns doch bitte auch dafür beten. Aber lasst uns aufhören zu beurteilen, zu verurteilen oder zu wissen, wie es richtig geht. Sondern lasst uns doch einen Weg finden, wo wir es aus der Beziehung zu Gott tun. Wo wir aus der Beziehung zu Gott heraus Menschen in die Heilung hineinnehmen. Auch für uns selber. Aus der Beziehung zu Gott füreinander beten. Aber bitte füreinander beten und für Heilung beten. Und es nicht so zu versuchen, wie es diese Leute aus Vers 13 taten, die Formeln gebrauchten. Ich gebiete dir im Namen Jesu von dem, der Paulus predigt. Was haben wir manchmal für Formeln, die wir aufsagen, um für jemanden zu beten? Oder wir proklamieren das Wort Gottes und wissen gar nicht, was wir damit überhaupt tun wollen. Das ist doch alles Blödsinn. Wenn Gott zu uns redet und einen Bibelvers lebendig macht und er uns Autorität gibt, dieses Wort zu proklamieren, dann tu es bitte. Aber wenn das nicht ist, lass die Finger davon. Das ist nicht der Weg Gottes. Zusammenfassend, Heilung ist bei Gott ein Beziehungsthema. Ist uns das bewusst? Heilung ist bei Gott ein Beziehungsthema. Und erst wenn wir in der Beziehung zu Gott sind und auch die Prioritäten Gottes in der Beziehung richtig haben, werden wir in einer neuen Dimension für Heilung beten können. Beziehungsthema bedeutet, Priorität Nummer eins bei Gott ist nicht, dass du körperlich gesund wirst, sondern dass deine Seele Gott findet. Und Punkt Nummer zwei, wenn wir füreinander beten um Heilung, das ist Gottes Auftrag an uns, dann dürfen wir das aus der Beziehung heraus tun. Und dann dürfen wir in dem, was Gott uns offenbart, füreinander beten. Und das in Wertschätzung, in Liebe, in Trost, in Unterhaken und Miteinander das tun. Ich möchte uns Mut machen, lasst uns da weitermachen. Wir sind auf einem guten Weg. Lasst uns da weitermachen, nicht locker lassen. Gott hat noch mehr, was Heilung für uns hier betrifft. Gott hat uns eine große Verheißung gegeben, dass Menschen kommen werden, die hier Heilung empfangen werden. Das bedeutet aber, dass wir erstmal unsere Hausaufgaben gemacht haben müssen und dass wir uns gut vorbereiten müssen, dass wir einen Umgang gefunden haben müssen mit den Kranken, die wir jetzt schon haben. Für sie eintreten, für sie da sind, für sie beten, glauben, hoffen und sie tragen so lange, wie sie krank sind. Ich möchte weiterlesen. 17 bis 18. Die Leute, die euch wieder in das Korsett der Religion zwingen wollen, tun das nur aus scheinbar frommen Motiven. In Wirklichkeit wollen sie euch nur von sich selbst abhängig machen, damit ihr euch dann um sie kümmert. In Klammern, das ist in allen Religionen der Welt so. Natürlich ist es gut, dass sich einzelne Personen um euch kümmern, denn ihr könnt nicht immer warten, bis ich wieder bei euch sein kann. Doch es müssen die richtigen Leute sein, solche, die es wirklich gut mit euch meinen. Also Paulus macht in diesem Kapitel echt einen Rundumschlag, ne? Deswegen habe ich auch so viele Themen, die ich heute predigen darf. Leider kann ich nicht in die Tiefe gehen, aber das ist faszinierend. Er spricht Paulus über die Motivation, aus der wir Dinge tun. Aus welcher Motivation tun wir eigentlich das, was wir tun? Darf ich uns das mal fragen? Tust du das, um irgendjemands Anerkennung zu bekommen? Tust du das aus einem Helfersyndrom heraus, das, was du tust? Jetzt eine kleine Spitze noch nebenbei. Zu jedem Helfer gehört auch der, der sich helfen lässt. Warum tut eigentlich der, der sich helfen lässt, das, was er tut? Nur was zum Nachdenken. Was ist unsere Motivation für das, was wir tun? Das ist interessant. Lass uns darüber nachdenken. Es ist die Macht, es ist die Anerkennung, sind es die guten Gefühle? Warum, wozu leben wir in dem so, wie wir leben? Was treibt uns, was bringt uns dazu? Ich mag euch ganz kurz ein Beispiel aus meinem persönlichen Leben bringen. Ich habe es, glaube ich, schon mehrfach gesagt, aber es sind ja immer wieder andere Leute auch hier. Es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich alles auf die Karte gesetzt habe. Ich muss in die Mission, ja, in die christliche Entwicklungshilfe in meinem Fall. Ich habe meine Berufswahl in diese Richtung gewählt. Meinen ersten Beruf, Kfz-Mechaniker, habe ich gelernt, weil ich wusste, dort in diesen schwierigen Ländern braucht man immer Leute, die mit Technik umgehen können. Aufgewachsen war ich in der Tischlerei, ich konnte also mit Holz umgehen. Dann habe ich studiert Fähr- und Entsorgungstechnik, um in der Entwicklungshilfe mit Wassertechnik, Wasseraufbereitung arbeiten zu können. Ich habe mein ganzes Leben alles ausgerichtet, um in die Mission zu gehen. Und dann ist meine erste Ehe gescheitert und dann war es das. Und an dem Punkt habe ich Intensivseelsorge in Anspruch genommen. Und der Seelsorger hat mir geholfen, meine Motivation zu entdecken, die mich getrieben hat. Und wisst ihr was? Diese Motivation war nicht von Gott. Der hatte nichts dagegen, dass ich Kfz-Mechaniker gelernt habe. Der hatte nichts dagegen, dass ich in die Mission wollte. Der hatte nichts dagegen, dass ich studiert habe. Aber die Motivation war nicht seine Idee. Es war eine Helfersyndrom-Motivation. War eine Familienthematik, die ich mitgenommen habe. Familie Jäger, die hilft jedem zu jeder Zeit und immer mit Gottes Hilfe. Hey, ganz ehrlich, diese Motivation bringt jeden Menschen um. Hätte mich auch umgebracht. Aber Gott war so gnädig und hat mir offenbart, was meine Motivation war. Und ich konnte mich davon lösen. Ab und zu muss ich aufpassen, dass ich nicht wieder reinfalle in das Ding. Aber wisst ihr, wozu tust du das, was du tust? Es ist wichtig, dass Gott uns offenbaren darf. Was treibt uns eigentlich? Wozu tun wir das, was wir tun? Das soll es gewesen sein zu diesem Ding der Motivation, weil ich muss zum Schluss kommen. Zum Schluss nimmt Paulus nochmal Abraham als Beispiel. Abraham, habe ich im letzten Sonntag schon gesagt, der hatte mit Gott einen Bund geschlossen. Und dieser Bund hat ihm verheißen, dass er und alle nachfolgenden Generationen gesegnet werden durch ihn. Wir können das nachlesen in 1. Mose 15. Jetzt gab es ein kleines Problem bei der ganzen Geschichte. Die Frau von Abraham, die Sarah, bekam keine Kinder. Und jetzt mal ganz ehrlich, wie soll denn das bitte funktionieren? Ja, wenn du keine Nachkommen hast, dann wird nichts mehr kommen. Und so ging es auch Abraham. Er hat gesagt, ja, Gott, ist ja nett, dass du mir da sagst, dass alle nach mir gesegnet sein sollen, aber wenn da keiner kommt, dann ist das einfach. Ja, dann sind sie alle gesegnet, weil keiner da ist. Nein, er wusste, das ist es nicht. Also, Abraham, kurz in die Geschichte geschaut, mit 75 Jahren kam er in das verheißene Land Israel. Ich vermute, mit circa 80 Jahren, wird nicht so explizit genannt, hat er den Bund mit Gott geschlossen. Und Gott hatte ihm verheißen, da deine Nachkommen, die werden es sein. Jetzt überlegt mal, dieser Typ war schon 80 und dann passiert 5 Jahre nichts. Kennt ihr das auch? Nö. Na, Frauke, wir kennen uns gut genug. Ist doch unerträglich, oder? Da kommt so ein Wort Gottes, da hat man sogar einen Bund drüber geschlossen mit allem drum und dran. Und dann passiert 5 Jahre gar nichts. Ey Gott, hast du gar nicht gemerkt, dass ich ein alter Knacker bin? Mag er vielleicht gedacht haben, und jetzt guck dir mal meine Frau an, die ist auch nicht viel jünger. Gott, jetzt musst du dich aber langsam mal beeilen. Und wisst ihr, was die beiden sich überlegen? Okay, Gott, wenn du nicht so richtig, wir hätten da eine Lösung. Und die haben auch eine gar nicht so schlechte Lösung gehabt. Ja, die Sklavin von der Sarah. Ja, Abraham hat mit ihr geschlafen und so kam Ismael. 86 war Abraham alt. Wir können das in 1. Mose 16 nachlesen. Und jetzt sehen wir, was im Galaterbrief darüber berichtet wird. Galater 4, 23. Der Sohn der Sklavin wurde geboren, weil Abraham versuchte, die Erfüllung der Verheißung Gottes mit menschlichen Mitteln zu erzwingen. Der Sohn der freien Frau aber wurde geboren, weil Gott selbst sein Versprechen erfüllte. Jetzt mal ganz ehrlich, ne? Wie würde es euch gehen? Ihr habt eine Hammerverheißung. 5 Jahre passiert nichts. Und jetzt, aus Gottes Perspektive geguckt, macht der Typ Abraham seine eigene Lösung. Also ich, aus Gottes Perspektive, würde jetzt sagen, also Abraham, du hast irgendwie es nicht gerafft. Muss ich wohl mit jemand anders weitermachen. Vergiss es. Mit dir kann man ja gar nichts machen. Wie war das aus Gottes Perspektive? War Gott sauer? Wendet er sich von Abraham ab? Nein, er erscheint Abraham erneut und gibt ihm nochmal die Verheißung und diesmal ganz konkret, er verheißt ihm den Sohn Isaak. Na, dann wird es ja jetzt wohl schnell gegangen sein. Er musste diesmal nur 14 Jahre warten. Krass, oder? Zwischendurch kommt er nochmal, ermutigt ihn nochmal, sagt ihm, hey, ich habe euch nicht vergessen. Und nach 14 Jahren, er darf er endlich erleben, dass sein Sohn da ist. Jetzt schaut mal in eurem Leben nach. Wie ist das eigentlich bei euch? Kennt ihr das? Da ist Gott gekommen und hat euch eine Verheißung gegeben. Und sie ist nicht passiert. Weil für uns eine Verheißung, ja, so eine Vorhersage, das und das wird passieren, das ist ja eine Geschichte, die muss sofort in Erfüllung gehen. Darf ich euch was sagen? Bei der Sache vergessen wir immer, Gott ist zeitlos. Er hat irgendwie ein bisschen mehr von dieser Zeit. Und er ist ganz entspannt, ist der mit diesen Dingen. Wir beten, wir hoffen und verlieren die Hoffnung. Und dann fängt man an, eigene Wege zu gehen. Wir gehen und glauben, wir müssen das selber in Ordnung bringen. Stell dir mal vor, Abraham, das ist ja wohl auch noch richtig rational, so richtig logisch. Mann, der Knacker war alt. Ja, da kann doch gar nichts mehr werden. Und seine Frau erst. Also ich kann das mehr als verstehen, dass sie selber ihre Lösung gesucht haben. Und Gott sagt, als wenn ich nicht ein Gott bin, der über allem steht und alles möglich machen kann. Wisst ihr, das ist so wichtig, dass wir aus der Beziehung heraus nicht unsere eigenen Wege suchen. Aus der Beziehung heraus Gottes Wege suchen. Nicht ohne Beziehung unsere eigenen Wege gehen. Ich mag uns Mut machen, dass wir wirklich neu begreifen, wie Gott sich das für uns vorgestellt hat. Wisst ihr, was nämlich das Hauptproblem ist? Und wir bekommen das hier sehr schön dargestellt. Abraham ist seinen eigenen Weg gegangen. Wisst ihr, was die Folge davon war? Ismael? Ismael hat auch eine Verheißung. Wisst ihr, was die Verheißung über Ismael ist? Ich lese sie euch vor, aus 1. Mose 16. Ismael hat die Verheißung, ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Gott spricht zu der Sklavin von Abraham, zu Hagar. Ich werde dir mehr Nachkommen geben, als du zählen kannst. Du wirst einen Sohn bekommen, nenne ihn Ismael, denn der Herr hat deine Hilferufe gehört. Und jetzt kommt's. Dein Sohn wird ungezähmt sein wie ein wilder Esel. Er wird sich gegen alle stellen und alle werden gegen ihn sein. Ja, er wird mit allen seinen Brüdern im Streit leben. Wisst ihr, wer die Nachkommen von Ismael sind? Matthias meldet sich. Die Araber. Genau so ist es. Haben wir hier nicht eine hochinteressante, präzise Beschreibung für die Situation? Sie werden wie ein wilder Esel sein. Sie werden sich gegen alle stellen und alle werden gegen sie sein. Sie werden mit ihren Brüdern permanent im Streit leben. Das ist heute noch so. Und wisst ihr, was will ich damit sagen? Wenn wir aus Gottes Verheißung aussteigen und unsere eigenen Wege gehen, Gott lässt uns nicht fallen. Aber Gott sagt, mein Sohn, meine Tochter, mit den Konsequenzen musst du leben. Die Konsequenzen sind da. Ich werde dir sogar helfen, da irgendwie durchzukommen. Aber leben musst du mit den Konsequenzen. Und deswegen mag ich uns Mut machen. Gott ist nicht böse auf dich, wenn du deine eigenen Wege gehst. Aber er nimmt dir nicht einfach die Konsequenz dafür ab, sondern die Konsequenzen haben Folgen. Die Sünde oder der eigene Weg hat Folgen. Und das kann, wie viele Generationen ist das jetzt her? Sehr langwierige Folgen haben. Und so lasst uns erkennen, Gott hat uns berufen für Beziehung. Galater 4, 19 bis 10, 19, 10 ist verkehrt da hinten, das ist der letzte Vers. Darum, liebe Schwestern und Brüder, sind wir nicht die Kinder der Sklaven, sondern die Kinder der Freien. Ich möchte abschließen. Darf ich Heinz euch nach vorne bitten, dass wir einfach jetzt eine Zeit haben, wo wir noch reflektieren dürfen. Ich habe ein paar Punkte in dieser Predigt gehabt und ich weiß nicht, welcher Punkt dich angesprochen hat. Aber ich bin sicher, dass Gott durch den Heiligen Geist in dir etwas angesprochen hat. Ich möchte noch mal ganz kurz zusammenfassen. Denke darüber nach, ob du tief in deinem Herzen weißt, ich bin ein Kind des allmächtigen Gottes, mit all dem, was dazu gehört. Wenn nicht, lass doch den Heiligen Geist ran. Bitte ihn um eine Offenbarung, wer der Vater wirklich ist. Gegebenenfalls brauchst du Hilfe dafür, dass du das erkennst. Aber Gott möchte sich als Vater dir offenbaren. Überprüfe, welches Bild du von diesem Gottvater hast. Ist er ein liebender Vater für dich oder ist er ein strafender, ein kontrollierender, ein abwesender oder was auch immer für ein Vater, Gottvater für dich? Er möchte sich offenbaren als der liebende Vater, der er ist. Darf ich dich fragen, wie du mit Krankheit und Kranken umgehst? Hast du Glauben dafür, dass Gott heilen möchte? Magst du beten für Heilung, auch wenn du nicht siehst, dass sofort was passiert? Magst du einfach Gott vertrauen aus der Beziehung heraus, dass er dir helfen will, den richtigen Umgang zu finden? Es geht um Beziehung. Beziehung zuerst, erst dann die Wunder Gottes. Darf ich dich fragen, was du für eine Motivation hast, die Dinge zu tun? Und wenn du eine Verheißung bekommen hast von Gott, die sich nicht erfüllt hat, warte darauf, dass sie sich erfüllt. Nimm sie nicht in deine eigenen Hände. Und wenn du schon getan hast, dann bitte Gott, dass er dir zeigt, welcher Weg der richtige ist. Amen. Ich möchte euch bitten, dass ihr jetzt diese Gedanken einfach vom Heiligen Geist highlighten lässt. Dass er euch offenbaren darf, was es in deinem ganz persönlichen Leben ist. Und triff bitte eine Entscheidung. Triff eine Entscheidung, was heute dran ist. Gottes Idee ist, dass wir in der Freiheit leben. Eine Freiheit, die nicht von Sklaventum gedacht ist. Eine Freiheit in ihm, in der Beziehung zu ihm. Und wenn du Jesus bisher noch nie kennengelernt hast, heute ist der Tag, wo du ihn kennenlernen darfst. Du darfst dich heute für ihn entscheiden. Triff eine Entscheidung für ihn. Du kannst hinterher kommen und mit uns ins Gespräch kommen. Der Vater liebt dich und er möchte mit dir eine Beziehung haben.